Viele Studenten oder viele Menschen hält es davon, die sagen, ach, ich bin ja nicht so schlimm dran. Den anderen geht es ja schlimmer. Das beruhigt einen dann selber auch ein bisschen. Man fühlt sich nicht wie so ein Zombie. Aber also, meistens bagatellisiert man das eigene Empfinden.
He wanted very much to tell her the way he felt.
You know, I never realized before that you were so versatile.
It just doesn't seem reasonable that we should have to give her back now to strangers.
I've got to get out of here to get some fresh air.
Hallo und herzlich willkommen bei Clouds, dem Podcast rund ums Studium und die Psyche. Wir, das sind Lena, Alex und Max, versuchen das Thema psychische Erkrankungen unter Studierenden und jungen Menschen zu enttabuisieren und sichtbar zu machen. Hier möchten wir einen Raum schaffen, in dem uns ExpertInnen über die Komplexität des Themas aufklären, Beratungsstellen ihre Arbeit vorstellen und in dem Betroffene ihre persönlichen Erfahrungen mit uns teilen.
Triggerwarnung. In diesem Podcast besprechen wir sensible Inhalte.
Heute sitze ich mit den psychologischen PsychotherapeutInnen Eileen Gallagher-Adam und Paul Vogel zusammen. Sie haben sich dazu bereit erklärt, mit mir über Studierende und psychische Erkrankungen zu sprechen und mir ein paar Fragen zu beantworten. Bevor wir beginnen, würde ich Sie erstmal, Frau Gallagher-Adam, bitten, sich uns einmal kurz vorzustellen und warum Sie Interesse daran hatten, uns bei diesem Podcast zu unterstützen.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin eine Deutsch-Amerikanerin, also das heißt, wie Sie in meinem Namen hören, Gallagher Adam, und arbeite von daher auch mit beiden Sprachen. Das ist manchmal für Studierende auch ganz wichtig, weil wir in Konstanz auch jede Menge englischsprachige Studenten haben. Und ich bin seit 1991 sogar schon niedergelassen hier in Konstanz als Verhaltenstherapeutin, aber habe natürlich auch andere Therapieformen auch gelernt. Aber in Deutschland muss man sich für bestimmte oder sind nur bestimmte Therapieformen zugelassen bei der Krankenversicherung. Und eine dieser Therapieformen ist die Verhaltenstherapie. Also Paul hat dann noch eine zweite zu bieten. Mhm. Und das mache ich jetzt seit 1991 und habe ganz ursprünglich sogar an der Universität hier in Konstanz mit einem Forschungsprojekt, da haben wir Depressionsforschung gemacht und haben über mehrere Jahre hinweg uns angeschaut, was wir mit der Psychotherapie, mit der Verhaltenstherapie für depressive Störungen tun können, ambulant und in stationärem Bereich. Und danach bin ich jetzt, wie es in Konstanz öfter passiert, einfach an der Stadt hängen geblieben und am See.
Und als ich Sie angefragt hatte für das Interview, was hat Sie motiviert, sich mit mir in Verbindung zu setzen?
Naja, also ich denke, das ist tatsächlich ein großen Bedarf gibt und auch jetzt gerade in der letzten Zeit gab für Psychotherapie und dass auch noch einige Hürden davor sind. Also zum einen tatsächlich jemanden aufzusuchen. Beratungsstellen an den Hochschulen werden leichter aufgesucht. Und wenn dann manchmal der Berater dann auch sagt, dass er empfehlen würde, dass derjenige eine Psychotherapie macht, dann ist manchmal die Hürde auch zu groß. Und ich denke, das ist gerade bei Studierenden ganz wichtig wäre, dass Sie da einfach gute Informationen zu haben.
Herr Vogel, Sie kamen ja eigentlich ganz ungeplant in unser Vorgespräch dazu und Sie haben dann ganz spontan gesagt, dass Sie auch Lust hätten mitzumachen. Können Sie sich auch einmal ganz kurz vorstellen und welche Therapieformen Sie haben Sie gerade angeteasert machen, was wir uns darunter vorstellen können?
Ja, gerne. Mein Name ist Paul Vogel. Ich bin auch Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut. Ich bin in Konstanz in einer Privatpraxis tätig. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch dazu kommen, was die Unterschiede sind zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenkassen. Von meinem Hintergrund bin ich auch Verhaltenstherapeut, so wie die Eileen. Ich bin aber auch systemischer Therapeut, habe da zwei Ausbildungen quasi gemacht und biete das beides an. Was mich motiviert hat, mitzumachen, sind ähnliche Gründe wie bei der Eileen. Ich glaube auch, dass Psychotherapie nach wie vor weiter enttabuisiert werden muss, dass es dann noch in der Bevölkerung weiter große Lücken, Wissenslücken gibt, dass die Hürde weiterhin ziemlich hoch ist und der Bedarf ist definitiv da und alles, was dazu beitragen kann, dieses Thema zu normalisieren, ist, glaube ich, eine gute Sache und sollte unterstützt werden in jeglicher Form.
Frau Gallagher Adam. Gallagher Adam.
Das Adam ist deutsch.
Ah, okay, okay.
Das ist die Verwirrung dabei.
Gallagher Adam. Können Sie uns erst einmal erklären, wie psychische Krankheiten zustande kommen können und welche unter jungen Erwachsenen darunter die häufigsten sind?
Also wenn Sie was zur Entstehung psychischer Krankheiten wissen wollen, dann werden Sie für jede Therapieform ein anderes Erklärungs- und Entstehungsmodell finden. Die tiefenpsychologisch analytischen Kollegen würden den intrapsychischen Konflikt benennen. An Verhaltenstherapeuten wiederum suchen die Probleme in der Lerngeschichte oder auch die lerngeschichtlich erworbenen, wir sagen, dysfunktionalen Kognitionen, also Mindsets, die Haltungen, die ich entwickelt habe in meiner Art zu denken. Und die Systemiker suchen in einem Modell des Kontextes. Ja? Wie findet das die psychische Störung, welchen Sinn macht die in diesem Kontext? Also es gibt nicht eine Erklärung. Deshalb hat man sich irgendwann darüber verständigt, dass wir, anders als bei somatischen Erkrankungen, bei denen wir glauben, die Ursache zu kennen. Also ich sage zum Beispiel, wir sagen, jemand hat zum Beispiel eine Leberzirrhose. Und bei psychischen Störungen ist es so, wir würden sagen, der hat ein Gelbanlaufsyndrom, weil wir keine Ahnung haben, wie genau es entsteht bis heute. Es gibt immer auch noch mal eine biochemische und somatische Seite, wenn Sie einen Psychiater fragen würden, also einen somatisch arbeitenden Kollegen, der würde Ihnen ein biochemisches Modell geben für die Entstehung vieler psychischer Störungen. Und ich denke, Sie haben alle eine Gültigkeit, aber keiner kann Ihnen letztlich auf den Punkt genau sagen, was ist durch was entstanden. Ja, und zu den Störungen, die wir haben, die besonders häufig sind, ich denke mal, was sagten Sie, im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter? Mhm. Ja, Paul, lass uns vielleicht zusammen überlegen. Also ich denke, eine der häufigsten ist mit Sicherheit Depressionen. Dann sind Angststörungen sehr häufig, da gibt es unterschiedliche Formen. Die häufigste, die ich in meiner Praxis habe, hat meistens was mit Panik oder Agoraphobie zu tun, aber auch spezielle Ängste, zum Beispiel Prüfungsangst, weil Prüfungsangst keine Diagnose ist, aber das wäre was für junge Erwachsene.
Soziale Ängste.
Soziale Ängste, ja. Essstörung ist was ziemlich Häufiges und es gibt im jungen Erwachsenenalter natürlich auch die Störungen, die, wenn Menschen aus dem Elternhaus herauskommen, wo dann zum Beispiel ihr Verhalten eine Überlebensstrategie war und kommen dann in andere Bezüge, dann werden auch so Persönlichkeitsakzentuierungen manchmal sehr deutlich. Und ich glaube, was ich da eigentlich sagen will über das junge Erwachsenenalter, in meiner Erfahrung, das ist jetzt nichts, was ich forschungsmäßig belegen könnte, aber in meiner Erfahrung ist es so, dass es wie so Sollbruchstellen im Leben gibt. Und zwar immer dann, wenn man so eine Entwicklungsschwelle überschreitet. Ja? Und eine dieser Entwicklungsstellen ist tatsächlich, und das ist das, was Studenten vor allen Dingen betrifft, wirklich dieses Hinausgehen aus einer Welt, einer schulischen Welt, die man überlang schon kennt, in der man ziemlich viel Sicherheit dann schon entwickelt hat und jetzt plötzlich in einem fremden Umfeld ist. Oder wenn der Übergang vom Ende des Studiums dann ins Berufsleben ansteht. Also das sind so Sollbruchstellen, an denen dann auch manchmal Konflikte sich stärker noch zeigen und in denen dann auch junge Erwachsene und erwachsene Menschen in Not kommen. Wie würdest du das denn sehen?
Ich würde da noch eher noch was ergänzen. Also ich glaube auch das Verlassen des Elternhauses, also die Abnabelung von der Herkunftsfamilie, fällt halt auch direkt in diesen Zeitraum. Ende Schule, Anfang Studium oder auch während dem Studium. Und das ist auch so eine Sollbruchstelle, ja, die für viele meiner Klienten in dem Alter schwierig ist. Also man könnte das sagen, Stichwort erwachsen werden mit allen Konsequenzen, dass das ein Übergang ist, der oft problematisch erlebt wird und unsicher macht. Das wäre so was Weiteres und ich benutze dafür gern den Begriff für alles, was auch die Aileen gesagt hat, gern die Adoleszenzkrise, also der Übergang vom Jugendlichen in das Erwachsenenalter. Leider gibt es das keine offizielle Diagnose und deshalb müssen wir das, was ich als Adoleszenzkrise nenne, immer wieder unter einer klinischen Diagnose dann diagnostizieren. Also entweder Depression wegen Adoleszenzkrise oder Panik wegen Adoleszenzkrise. Aber das ist aus meiner Sicht so das, was Psychotherapie bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Studenten das Hauptthema ist.
Das Erste, was Sie jetzt genannt haben, waren Depressionen. Mhm. Wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen mit dem Thema Depression noch gar keine Berührungspunkte hatten und sich nicht wirklich was darunter vorstellen können, kann man denn überhaupt erklären, was Depressionen sind, wie sich die anfühlen können?
Ja, das kann man. Also ich denke, da ist auch das Internet gar nicht verkehrt, wenn man sich schlau machen möchte, da einfach Erfahrungsberichte zu lesen. Da gibt es inzwischen sehr, sehr viel. Und Depressionen kann man am besten über die Symptomatik beschreiben. Also das sind Gefühle von Hoffnungslosigkeit, permanente Trauergefühle, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit ist eines der Hauptsymptome. Auch dieses Gefühl, eigentlich müsste es mir ja gut gehen, aber es fühlt sich irgendwie überhaupt nicht gut an. Ich bin irgendwie immer schlecht drauf. Ich fühle mich schlapp und erschöpft und kann es mir nicht erklären, warum. Das sind so die gängigen Symptome und damit lassen sich Depressionen auch gut beschreiben.
Ja, ich glaube, zwei wichtige wären mir noch wichtig noch zu erwähnen. Das eine ist ein vermindertes Selbstwertgefühl, also dass es also eine Selbstherabsetzung gibt. Und das Typische an der Depression ist eben auch ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, also so Auswegslosigkeit, so Schwarzsehen, was ja eben in seiner schlimmsten Intensitätsstufe dann eben auch zu suizidalen Gedanken oder gar Handlungen führt. Ja? Also das ist auch nochmal so ein Kernstück davon.
Wie kann man denn den Unterschied zwischen einer depressiven Phase und einer Depression erkennen?
Also das Wort depressive Phase bedeutet psychiatrisch eine Depression haben. Aber ich weiß, was Sie meinen. Sie meinen jetzt, dass wir so eine alltagssprachlich depressive Phase haben. Und das finde ich, das ist genau richtig, das danach zu fragen. Weil sowohl Angst als auch Depressivität gehören zu unserem normalen Katalog an Gefühlen. Also das ist nichts Fremdes, ja. Also das ist in unserem normalen Befinden als gesunder Mensch habe ich immer auch Angst vor bestimmten Dingen. Das mag vernünftig oder unvernünftig sein. Also ich mag zum Beispiel, ich hasse Skifahren, weil ich bin höhenphobisch. Trotzdem ist es keine Störung, ja. In meinem Fall ist es keine Störung. Es kann auch eine Störung sein. Und bei der Depressivität ist es so ähnlich. Natürlich habe ich auch Tage, an denen bin ich niedergeschlagen, sogar auch mal eine ganze Phase, da bin ich schlecht drauf. Und deshalb gibt es klinische Kriterien, die Intensität und Dauer dieser Symptome bestimmen, die dann sozusagen die Schwelle zur klinischen Relevanz ausmachen. Also ab einer bestimmten Intensität und ab einer bestimmten Dauer dieser Symptome, dann sprechen wir von einer Depression. Und ich bin auch zum Beispiel jemand, der sehr ungerne, wenn jemand keine Diagnose erfüllt, also wirklich ein klinisches Bild hat, bin ich zum Beispiel auch sehr ungern dabei, dann über die Krankenkasse eine Diagnose zu stellen, die dann in den Krankenakten ist und dann so mit demjenigen zu arbeiten. Ich denke, das sind tatsächlich Probleme, die auch wichtig sind zu bearbeiten. Aber da sind zum Beispiel die studentischen Beratungsstellen wirklich richtig gut. Erst ab einem bestimmten Intensitätsgrad, dann kann ein Psychotherapeut arbeiten. Weil es immer verbunden ist auch mit einer Diagnose, die natürlich auch in einer Krankenakte steht. Ja?
Ich denke, man kann es auch gut mit dem Begriff des Kontinuums beschreiben. Also alle psychischen Störungen befinden sich auf einem Kontinuum von funktional bis dysfunktional. Ja? Und die Kunst der Diagnose ist eben herauszufinden, ist die Symptomatik noch in einem funktionalen Bereich, wo man gut durch den Alltag kommt, oder ist es eben schon krankheitswertig und ist im Bereich, wo das Leid und die Probleme überwiegen. Und um das herauszufinden, braucht es eine gute Diagnose, und deshalb wäre meine Empfehlung, es abklären zu lassen. Also wenn man irgendwie sich unsicher ist, bin ich jetzt schon depressiv oder ist das normale Alltagsniedergeschlagenheit, dass man dann eben sich darum kümmert und es abklären lässt und dann aber auch unter Umständen die gute Rückmeldung bekommt, nee, das ist noch völlig im Normbereich und ist noch nicht krankheitswertig. Ja. Das selbst rauszufinden ist ein bisschen schwierig. Es gibt psychologische Tests, also gerade für Depressionen gibt es Beck Depressionsinventar, das sind 20 Fragen, gibt es bestimmt auch im Internet. Das kann man mal ausfüllen und wenn man dort dann ein Testergebnis gibt, wo man sagt, könnte doch was Größeres sein, wäre das dann halt die Aufforderung, dann erst recht sich drum zu kümmern. Aber das ersetzt natürlich keine professionelle Diagnosestellung.
Wenn sich Menschen entschließen, tatsächlich sich um einen Termin bei einem Psychotherapeuten zu bemühen, ist es relativ selten, dass es dann nicht klinisch relevant ist. Viele Studenten oder viele Menschen hält es davon, die sagen, ach, ich bin ja nicht so schlimm dran. Den anderen geht es ja schlimmer. Das beruhigt einen dann selber auch ein bisschen. Man fühlt sich nicht wie so ein Zombie. Aber also meistens bagatellisiert man das eigene Empfinden. Also wenn es wichtig genug ist, dass ich so aktiv werde, dass ich auf einen Psychotherapeuten zugehen will oder einen Arzt oder auf irgendjemanden, dann ist es meistens, hat es dann schon auch eine gewisse Intensität.
Und das andere ist, die psychologischen Beratungsstellen an den Unis und Hochschulen, die können auch so eine Abklärung und so eine Erstdiagnose machen. Also das wäre sicherlich eine ziemlich gute Anlaufstelle, wenn man sich unsicher ist. Habe ich schon was? Ist es schon schwer genug oder nicht?
Wenn ich merke, ich habe eine Freundin, einen Freund, eine nahestehende Person, die auf mich depressiv wirkt, wie wäre denn dann ein angemessener Umgang?
Ich finde, man sollte seine Gedanken auf alle Fälle ansprechen. Man sollte aber nicht die Erwartung dran haben, dass der andere den Rat, die Ideen aufgreift und weiterverfolgt. Aber ich finde es immer komisch, irgendwie aus falscher Rücksichtsnahme oder man könnte ihm zu nahe treten, es nicht anzusprechen. Ich glaube, es kommt darauf an, die Form des Ansprechens. Also, dass man eben Angebote macht oder sagt, mir kommt so vor oder irgendwie meine Mutter hatte das auch, könnte ja bei dir auch so sein. Aber nicht mit der Idee, du musst jetzt dich drum kümmern oder du musst was machen, sondern ich mache dir ein Angebot und es ist dir überlassen, ob du das annimmst oder nicht. Ja, ich glaube, das ist die sinnvollste Art und Weise, damit umzugehen. Und natürlich nicht wissend aufzutreten, wie du hast eine Depression, ich sehe es dir an, sondern ich könnte mir vorstellen, oder vielleicht ist es ja auch das, was meinst du davon?
Bei der Psychotherapie ist eben das Wesentliche, das ist keine Reparaturwerkstatt. Also wenn derjenige selber das nicht möchte, dann hat eine Psychotherapie überhaupt gar keinen Sinn. Man kann niemanden sozusagen wie zur Blutabnahme bringen oder sowas. Ja? Das geht einfach nicht. Und deshalb sehe ich es genau, wie Paul eben das auch sagt. Erst wenn derjenige selber für sich entschieden hat, das ist für mich jetzt so relevant und so wichtig und ich bin bereit, diesen Schritt zu tun, dann kann auch eine ambulante Psychotherapie hilfreich sein.
Aber die Rückmeldungen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis sind oft der Auslöser. Also oft kommen Leute und sagen, ich selbst wäre nie auf die Idee gekommen, aber ich habe mich mit einem Freund unterhalten und der hat gesagt, naja, vielleicht könnte das ja auch daran liegen oder es tönt für mich wie eine Panikstörung, hast du daran schon mal gedacht? Also von daher glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, seine Überlegungen und Gedanken anzusprechen, aber wie gesagt, nicht als Forderung, sondern als freundschaftliches Angebot und ich mache mir Sorgen um dich, so.
Wenn sich nun eine Person für eine Therapie entscheidet, also diesen Schritt geht oder eben auch an eine Psychotherapie verwiesen wird, wie wäre denn dann das genaue Vorgehen und wie würde man die richtige Therapie auch finden?
Das Tolle ist, dass wir in Deutschland als eines der ganz wenigen Länder auf der Welt Psychotherapie in unseren Krankenkassenleistungen drin haben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und wir haben bestimmte Formen von Psychotherapie, die von den Krankenversicherungen, das ist egal, ob gesetzlich oder privat, bestimmte Formen von Psychotherapie, die anerkannt sind, die eine wissenschaftliche Fundierung haben. Das ist Voraussetzung in unserer Medizin immer, dass es eine empirische Grundlage hat. Und bei den gesetzlichen Krankenversicherungen ist es so, da gibt es eine bestimmte Anzahl, in jeder Stadt gibt es eine bestimmte Anzahl von Zahnärzten, von Hausärzten und so auch Psychotherapeuten. Es wird berechnet pro Bevölkerung, also pro Kopf, ja, wie viele Menschen leben in der Stadt, und dann gibt es eine bestimmte Anzahl von Sitzen für gesetzlich Versicherte. Und die Psychotherapeuten sind schlecht berechnet von jeher. Deshalb ist es so, dass wir zu wenig psychologische Psychotherapeuten, das ist der richtige Begriff, zumindest wenn es keine ärztlichen Psychotherapeuten sind, gibt es zu wenige davon, sodass da erhebliche Wartezeiten entstanden sind. Also ich habe so einen Sitz, einen niedergelassenen Sitz, und der Weg ist dann so, inzwischen kann jemand sich direkt an mich wenden, kann anrufen, ich muss psychotherapeutische Sprechstunden anbieten, so und so viele im Quartal. Was aber nicht bedeutet, wenn ich eine Sprechstunde mit jemandem mache, dass ich dann immer einen Therapieplatz für denjenigen habe. Oft ist es wirklich nur eine Frage der Abklärung. Ich mache immer gerne dann Sprechstunden, wenn ich auch Therapieplätze habe, und damit es nicht so eine
Proforma-Veranstaltung
ist, genau. Ja. Wobei ich muss eine bestimmte Anzahl machen, sodass ich da leider auch nicht drum rumkomme, auch dann Termine zu vergeben, bei denen ich keinen anschließenden Therapieplatz habe. Also es gibt den direkten Weg zum Psychotherapeuten, aber es gibt auch die Möglichkeit, seinem Hausarzt erstmal von zu erzählen oder auch einen Psychiater zum Beispiel anzusteuern, die dann häufig mehr Termine oder leichter kurze Termine haben und die dann in ihrem Netzwerk denjenigen dann an einen bestimmten Therapeuten verweisen. Und wenn es ein guter psychiatrischer Kollege ist, dann hat der auch eine ganz gute Idee davon, welche Art von Therapie dafür gut sein könnte.
Beim Privatversicherten ist es nicht groß anders. Also der Standard ist, man meldet sich beim Psychotherapeuten, fragt an, ob er freie Valenzen hat. Wenn ja, bekommt man einen Ersttermin oder auch 5 erste Sitzungen. Das sind die sogenannten probatorischen Sitzungen. Die zahlt die Krankenkasse auf alle Fälle. Und im Rahmen dieser 5 Sitzungen wird dann ein Antrag an die private Krankenkasse gestellt, wo um die Übernahme der Therapie gebeten wird und auch erläutert wird, warum es therapiewürdig ist, mit was der Klient kommt. Und dann bekommt man je nachdem 25 oder 45 Sitzungen eine Kostenzusage. Das ist so der gängige Weg. Das ist so ein bisschen unkomplizierter als bei den gesetzlichen Krankenkassen. Aber letzten Endes ist es eigentlich ziemlich ähnlich. Ja.
Also der Unterschied ist der, dass es mehr approbierte Psychotherapeuten gibt, die eben keinen Kassensitz haben, sodass Privatversicherte eine größere Auswahl an Therapeuten haben. Die können zu jedem, also Paul Vogel hat jetzt keinen Kassensitz in Deutschland, ich habe einen. Die sind begrenzt, das heißt, er steht auf einer langen Liste von Menschen, die gerne einen Kassensitz hier in Konstanz hätten oder auch nicht. Aber er hat genau die gleiche Kompetenz wie ich, und Privatversicherte können eben auch zu Paul Vogel gehen. Die können auch zu mir kommen, aber die können auch zu Paul Vogel kommen. Das kann ein gesetzlich Versicherter nicht. Und deshalb haben Privatversicherte zurzeit mehr Auswahl.
Und zur Frage, welche Therapie ist die richtige? Da erst noch ein kurzer Nachtrag. Also in Deutschland sind 3 Therapieformen oder 3,5 Therapieformen von den Kassen zugelassen. Das ist zum einen die analytische, tiefenpsychologische Therapie. Das andere ist die Verhaltenstherapie und jetzt relativ neu, also seit 2021, eben auch die systemische Therapie. Welche Therapie zum einzelnen Klienten passt, ist schwer zu sagen. Also das kann man als Klient vorher eigentlich kaum wissen, und aufgrund der Begrenztheit der Therapieplätze ist das leider auch eher eine nachgeordnete Frage. Also normalerweise läuft es so, dass man dort, wo man Platz findet, man auch hingeht. Und dann ist die Frage, ist der tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch leider nicht mehr so relevant, wie es vielleicht Sinn machen würde. Aber man muss auch fairerweise sagen, in der Mehrzahl der Fälle ist es auch nicht so relevant, ob der Therapeut tiefenpsychologisch ist oder Verhaltenstherapeut oder systemischer Therapeut, sondern da gibt es andere Kriterien, die sehr viel wirkmächtiger sind als die Therapieschulform, die der Therapeut hat. Zum Beispiel, fühle ich mich beim Therapeuten wohl, habe ich das Gefühl, der kann mir helfen, stimmt die persönliche Chemie, habe ich Vertrauen in den.
Also ich mache es zum Beispiel so, dass nach einem Erstgespräch, egal wie, gebe ich nach jedem ersten Gespräch demjenigen, der kommt, erstmal Zeit zu schauen, wie ist das Bauchgefühl, wenn er zur Tür rausgeht. Und das ist auch das, was ich ihn bitte ernst zu nehmen. Wenn er das Gefühl hat, er ist Gott froh, dass er jetzt hier draußen ist und mit dem, was ich da gesagt habe oder was wir besprochen haben, kann er nichts anfangen oder sie, dann ist das das Wichtigste überhaupt. Ja? Dann ist der Mensch einfach falsch für ihn. Und wenn es, und da muss man manchmal auch mal drüber schlafen. Und das finde ich die allerwichtigste Entscheidung.
Wobei ich sagen würde, dafür sollte man sich tatsächlich die ganzen 5 präparatorischen Sitzungen Zeit nehmen. Also man muss sich nicht nach der ersten Sitzung entscheiden, sondern das ist wirklich sehr, sehr gut, dass man auch 2-3 Sitzungen es austesten kann. Also man sollte mehrere Sitzungen sich Zeit nehmen, um zu gucken, fühle ich mich ausreichend wohl und sicher, um dann eine Therapie zu beginnen.
Sie haben es ja schon erwähnt, die Wartezeiten sind ja mittlerweile extrem angestiegen. Das heißt, im Schnitt sind es circa 24 Wochen, also 6 Monate. Was kann eine psychisch erkrankte Person denn in diesem Fall tun, in dieser Wartezeit?
Geduld haben. Also es ist ein Mangel, es ist eine Mangelsituation. Und ich glaube, das Wichtigste ist, nicht frustriert aufzugeben. Meine Erfahrung ist, es lohnt sich, hartnäckig weiterzusuchen, auch wenn man vielleicht eine Zusage hat, in 3 Monaten sollte man weiter gucken, ob man vielleicht noch jemanden findet, der früher einen Platz anbieten kann. Und man sollte sich davon nicht abschrecken lassen, es weiter zu versuchen. Und was man sonst inhaltlich tun kann, ist aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, dass es nicht Sinn macht, jetzt irgendwelche Ratgeberbücher zu lesen, Eigenstudium zu machen oder sonst was. Was ich sinnvoll finde, ist dann halt zu gucken, gibt es vielleicht auch Überbrückungsangebote wie studentische Beratungen,
städtische Beratung,
auch das Sorgentelefon macht einen sehr, sehr guten Job, solche Dinge. Aber leider ist es so, das Hauptkriterium wäre Geduld haben.
Und auch wirklich, wenn man einen guten Hausarzt hat, die haben oft auch noch so einen kleinen Psychotherapietitel. Und die meisten Hausärzte sind sowieso so gebildet. Gerade, also ich denke, die jüngere Generation hat das, das kann man so nicht stehen lassen, also quer durch die Bank. Und wenn Hausärzte merken, dass jemand da in Bedrängnis ist und noch keinen Therapieplatz hat, dann docken die denjenigen auch in regelmäßigen Abständen bei ihnen an. Und wichtig ist, dass derjenige im Gespräch bleibt mit anderen darüber. Also zum Beispiel über solche Dinge wie Schlaf oder motorische Unruhe oder so eine Getriebenheit. Und es gibt auch die Möglichkeit, natürlich gibt es auch wirkungsvolle Psychopharmaka, die diese Spitze dann nehmen können. Ja, also ich bin kein großer Freund nur von psychopharmakologischen Behandlungen bei diesen Arten von Erkrankungen. Aber manchmal, wenn zum Beispiel die Schlaflosigkeit zu groß wird, dann das geht gar nicht. Dann ist es ganz wichtig, dass die Hausärzte da im Vorfeld angesprochen werden und dass sie auch da schon handeln. Weil sonst schafft derjenige das kaum.
Also sehe ich ähnlich, Psychopharmaka wäre eine Möglichkeit der Überbrückung. Eine andere Möglichkeit ist auch, sich zu überlegen, jetzt in schweren Fällen, ob stationär. Also es gibt in Deutschland auch ein relativ gutes Netz von vielen auch psychosomatischen Kliniken. Das ist ein Unterschied zur Psychiatrie. Also Psychiatrie stellt man sich ja meistens das vor, was man aus einer Flug übers Kuckucksnest kennt. Das ist natürlich inzwischen auch nicht mehr so. Es gibt auch, inzwischen sind die Psychiatrien sehr, sehr gut geworden, aber es gibt auch psychosomatische Kliniken, wo man quasi 3 Wochen oder auch 4 Wochen hingeht und intensiv Psychotherapie bekommt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit der zur Überbrückung. Allerdings, da brauchst du dann schon eine gewisse Schwere der Problematik, dass das in Frage kommt. Ja. Aber das wäre natürlich auch eine Überbrückung. Da wäre es natürlich dann aber auch klug, die Klinikzeit zu nutzen für die Therapeutensuche, für den Anschluss.
Gerade noch eine wichtige Korrektur. In psychiatrischen Kliniken, wie jetzt zum Beispiel hier bei uns in Konstanz, in der ZFP Reichenau, gibt es Stationen, die sind Psychotherapiestationen. Genau. Die sind auch nicht einer Flug über das Kuckucksnest, sondern die sind wie eine psychosomatische Klinik. Nur die sind auf dem Gelände des ZFPs. Und das ist oft sehr abschreckend, weil das ist dann, das hat dann so einen Ruf. Aber das ist falsch, weil diese Stationen sind ziemlich gut. Wir haben auch eine psychosomatische Tagesklinik hier in Konstanz. Da kann zum Beispiel auch ein Hausarzt anmelden, beziehungsweise auch diejenigen selber können sich da anmelden. Da gibt es Fragebögen. Es ist die Sinova Tagesklinik hier in Konstanz, ist auch im ZFP angeschlossen, aber die ist im Klinikum, also im normalen Klinikum. Und die klären dann auch, ob zum Beispiel das gut wäre, für denjenigen in eine Tagesklinik zu gehen. Also nur weil es vom ZFP, weil der ZFP draufsteht, ist nicht unbedingt keine Psychotherapie drin.
Corona hat die ganze Lage für Menschen auf jeden Fall erschwert. Und es gibt ja auch seitdem zahlreiche Studien und Artikel über Kinder, Jugendliche und Erwachsene und der enorm erhöhten psychischen Belastung. Wie hat Corona denn zu vermehrten Depressionen unter jungen Erwachsenen beigetragen?
Vielfältig. Und zwar, Isolation, also gerade unter Studenten, wenn Studenten im Lockdown sind und leben möglicherweise alleine, haben wenig Austausch, sind fern auch ihrer Familien. Viele sind ja dann auch wieder zu ihren Familien dann gegangen. Also diejenigen, die alleine gelebt haben während des Lockdowns, die hatten schon eine erhöhte Anforderung, klarzukommen unter diesen Bedingungen. Wenn ich dann noch dazu eine Depression habe, dann spitzt sich das noch weiter zu. Weil da ist die Rückzugstendenz von jemandem sowieso ziemlich groß, aber es ist ganz wichtig, im Kontakt zu bleiben. Für Menschen mit einer Angststörung, die nicht gerne vor die Tür gehen, für die war die Pandemie ziemlich gut. Weil die mussten ja nirgendwo mehr hin. Also ich fand wirklich außerordentlich angenehm, dass einer meiner Patienten dann irgendwann sagte, also jetzt hätte er die Pandemie langsam satt, er wollte jetzt auch mal wieder raus haben und mal gucken, ob er noch überhaupt noch Angst hat. Ja? Also das war so für Menschen, die diese Art von Symptomen, die haben so einen Vermeidungsraum gefunden. Das ist natürlich auch nicht gut für die gewesen, aber die haben das weniger belastend, die haben es fast erleichternd empfunden. Für andere Störungsbilder, wie zum Beispiel für Zwangsstörungen, für Menschen, die Angst haben, die sich dauernd die Hände waschen müssen, Angst haben vor Infektionen, Angst haben für Anstrengungen, die waren quasi nicht behandelbar während dieser Pandemie, weil all das, was sie befürchten, war da draußen. Und wir konnten also nicht wirklich den Unterschied zwischen einer überzogenen Angst oder einem Zwang, der so war, der Normalität, die jetzt inzwischen war, das war fast nicht mehr verhandelbar. Also von daher war das sehr unterschiedlich. Und bei jungen Erwachsenen, die in den Familien waren, wenn es vorher nicht gut war in der Familie, dann war es natürlich unter Pandemiebedingungen besonders schlecht. Und also ich selber habe tatsächlich das war in den ersten Wochen des Lockdowns tatsächlich eine Jugendliche aus der Familie holen müssen, Da war ich sehr erschrocken drüber, aber das ging sehr gut. Danach ist das Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber ich bin einfach gespannt, was wir da in einiger Zeit noch hören, was da tatsächlich sich abgespielt hat in diesen beengten Verhältnissen in einem familiären Rahmen.
Ich glaube, dass die Datenlage dazu einfach noch wegen der Kürze der Zeit relativ dünn ist. Ich glaube auch erst, dass man in ein paar Jahren wirklich sagen kann, welchen Impact Corona auf psychische Störungen hatte, ob es mehr geworden ist oder nicht. Ich glaube, da, wo es eh schon was gab, hat das eher als Katalysator gewirkt. Ob Corona selbst mehr psychische Störungen hervorgebracht hat, weiß ich einfach nicht. Oder die Pandemiesituation mehr psychische Störungen hervorgebracht hat. Ich glaube auch, dass es einen gegenteiligen Effekt gab, dass viele Leute viel auf Corona attribuiert haben und gesagt haben, mir geht's nicht gut, ist ja klar, ich darf nicht raus, ich kann nicht in den Urlaub fahren, logisch geht's mir nicht gut. Also dass die das eher dadurch rationalisiert haben. Und ich glaube, die große Welle kommt eher nach Corona. Also wenn man sieht, das ganze Leben ist wieder möglich, aber mir geht es trotzdem nicht gut. Ich habe trotzdem keinen Antrieb, trotzdem keine Freunde. Ich könnte in die Uni gehen, aber ich merke, ich habe total Angst vor, Leute zu treffen. Also ich glaube, die große Welle kommt erst nach dem Ende der Pandemie oder nach dem Ende der einschränkenden Maßnahmen. Und ich glaube, im Moment sehen wir wirklich nur die ganz großen Fälle, so dass andere wird erst noch kommen. Ja. Das ist aber auch bekannt. Also psychotherapeutische Praxen laufen paradoxerweise im Hochsommer voll, nicht im November. Mhm. Und das Erklärungsmodell dafür ist, dass im November, wenn man schlechte Stimmung hat, sich das mit einem trüben Wetter erklärt und rumguckt, allen anderen im Bus gucken auch nicht fröhlich. Im Hochsommer, wenn man am Schänzel hockt und alle sind gut drauf und dann feststellt, mir geht es aber nicht gut, dann ist die Differenz, die soziale Differenz größer und dann kommt man auf die Idee, na, vielleicht stimmt bei mir was nicht. Und so, denke ich, wird es bei Corona ähnlich sein.
Wäre Ihnen denn noch etwas wichtig, loszuwerden, noch zu sagen an mögliche ZuhörerInnen, die vielleicht selbst merken, mir geht's nicht so gut gerade. Was möchten Sie diesen Leuten oder diesen jungen Erwachsenen mitgeben?
Ja, ich glaube, was ich jungen Erwachsenen mitgeben möchte, ist, dass man eben genau in diesem jungen Erwachsenenalter Weichen stellt und dass man da noch, also man hat in jedem Alter Veränderungsfähigkeit, aber da ist sie besonders groß. Und was ich immer tragisch finde, ist, wenn jemand sich mit so einer Störung dann so durchschleppt, bis er so Mitte 40 ist und dann wird es ganz schwierig. Also von daher würde ich jeden ermutigen, der merkt, da ist was und ich muss das abklären lassen, ich habe keine Lust, also oder ich könnte mich damit durchschleifen, es lieber anders zu probieren. Weil die Konsequenzen sind unter Umständen einfach zu groß. Und das ist die beste Zeit im Leben, um das zu machen.
Mein Tipp wäre, probiert's aus. Ja, also mein Verständnis von Psychotherapie ist, das ist eine Dienstleistung, die man auch nutzen kann für sich. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, könnte was für mich sein oder vielleicht auch nicht, probiert's aus. Ich weiß, dass das eben aufgrund der Wartezeiten etwas schwierig und mühselig ist und trotzdem gebe ich den Tipp, weil ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Also man findet heraus, ob die Therapie einen weiterbringt oder nicht. Ja, oder der Therapeut sagt auch einem, wenn man total am falschen Platz ist und lieber irgendwie Sport machen sollte oder sonst etwas. Also so dieses, mir ist ein Anliegen, dieses Therapiegeschehen zu entmystifizieren, dass das so was ganz Großes, Schweres, Trauriges ist. Das ist es aus meiner Sicht nicht. Also Therapie kann auch Spaß machen, man kann auch gern zur Therapie gehen. Es wird auch viel gelacht und Ich finde, es beschreibt es am besten mit diesem eine Dienstleistung, so wie wir andere Dienstleistungen auch nutzen, um uns das Leben leichter zu machen. Ja? Und manche Dienstleistungen passen zu einem und manche passen auch nicht, aber man findet es raus, indem man es tut.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, liebe Frau Gallagher-Adam und lieber Herr Vogel, ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und hoffe, dass wir mit diesem Interview einige Vorurteile, Barrieren und eben auch Tabus dem Thema psychische Erkrankungen gegenüber aufbrechen konnten. Hiermit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Falls ihr euch bei dem Thema persönlich angesprochen fühlt oder weitere Informationen bezüglich Beratungsmöglichkeiten in Konstanz erhalten möchtet, findet ihr dazu mehr in der Infobox des Podcasts.